Das Transparenzregister wurde 2017 zur Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie eingeführt. Es soll einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten. Warum das Transparenzregister und die dort hinterlegten Daten für Unternehmen wichtig sind, warum es aktuell gehalten werden sollte und Verstöße teuer sein können, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Wie immer als Gastgeber begrüßen Sie heute mein lieber Kollege Andreas Rohde. Hallo Andreas.
Hallo lieber Benno, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Und ich, mein Name ist Benno Lange. Andreas, heute hast du wieder ein bisschen Heimspiel. Wir sprechen über ein rechtliches Thema, Transparenzregister. Was fällt dir spontan dazu ein?
Spontan fällt mir dazu ein, dass es nicht mein Heimspiel ist, ehrlich gesagt. Zwar Anwaltsthema irgendwie, aber wirklich nicht mein Thema. Und umso mehr bin ich happy, dass wir heute wieder nicht alleine sind.
Das hat sich, glaube ich, in den bisherigen 31 Folgen schon sehr bewährt und gilt, glaube ich, heute erst recht. Bevor wir unseren Experten vorstellen, ganz kurz, worüber wollen wir sprechen? Wir wollen sprechen, welche üblichen Herausforderungen das Transparenzregister so mit sich bringt. Ich glaube, auch die normalen Herausforderungen reichen völlig aus, um den zeitlichen Rahmen unseres Podcasts zu füllen. Deswegen, ich glaube, Andreas, wir lassen die Exotenthemen wie ausländische Rechtsformen beispielsweise heute mal außen vor, sondern beschäftigen uns eher mit Standardfällen, die, denke, wie wir gleich noch hören werden, durchaus den ein oder anderen Fallstrick mit sich bringen werden.
Ja, das denke ich auch. Alle Unternehmen mussten schon die Erfahrung machen, dass schon die Grundfälle einfach schwierig sind, aber jeder sie befolgen muss, weil es einfach unter Compliance-Gesichtspunkten notwendig ist. Wir haben schon hier über Bürokratieabbau gesprochen. Ich glaube, das Thema ist ein ganz prägnantes zu dem Thema. Dazu werden wir gleich sicherlich noch mehr erfahren.
Absolut, ja. Und jetzt haben wir lange genug gewartet, unseren Experten vorzustellen. Wie schon von Andreas gesagt, wir sind sehr froh, dass wir auch heute wieder nicht allein sind bei dem komplexen Thema und begrüßen deswegen ganz herzlich bei uns im Podcast-Studio Benedikt Radine. Hallo Benedikt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Benedikt. Ja, außer dem Transparenzregister hast du natürlich noch andere wichtige Themen bei uns. Du hast insbesondere die Themen Litigation, also alles das, was sich vor Gericht abspielt, ist dein Thema. Und eben auch ganz normal, in Anführungszeichen, gesellschaftsrechtliche Beratung rund durch alle Rechtsformen. Und insofern passt das eigentlich auch gut zum Transparenzregister.
So ist das, genau. Gesellschaftsrecht ist eigentlich das wesentliche Thema, was im Hintergrund dabei spielt, weil dann eben die einzelnen Themen, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, da immer mit verknüpft sind, zwangsläufig.
Ja, wir haben es im Intro schon gehört. 2017 ist das Transparenzregister eingeführt worden. Das heißt, wir blicken inzwischen zurück auf ungefähr 8 Jahre Geschichte, ungefähr 8 Jahre Praxiserfahrung mit dem Transparenzregister. Trotzdem vielleicht nochmal zum Einstieg, Benedikt, die Frage, was ist das Transparenzregister eigentlich? Wie habe ich mir das vorzustellen und wie funktioniert es ganz grob?
Ja, das Transparenzregister selber ist ein komplett eigenständiges Register, also unabhängig, mittlerweile unabhängig vom Handelsregister und anderen Registern. Das Ziel des Transparenzregisters ist es stets, ja, für alle Rechtsformen, die der Gesetzgeber da entsprechend erfassen möchte, offen zu legen, wer bei diesen Gesellschaften, aber auch bei Vereinen, Stiftungen etc. Der wirtschaftlich Berechtigte ist. Das heißt, die Person, die ja zumindest wesentliche Teile der Gewinne und der Vermögenswerte faktisch kontrollieren kann, beziehungsweise darauf Zugriff hat. Also wer beispielsweise Gewinne aus einer GmbH in einem gewissen Umfang bekommt. Mit anderen Worten, man will offenlegen, wohin fließt Geld, welche Vermögensströme haben wir. Und das Ziel dabei ist letztlich, Transparenz zu schaffen, wie der Name schon sagt, gerade im Hinblick darauf, dass man Geldwäsche vermeiden möchte. Man will also Strukturen offenlegen, die bis dato als verdächtig galten für Geldwäschevorgänge. Und darüber hinaus, was in den letzten Jahren immer ein Thema gewesen ist, ging es auch darum, offenzulegen, wo gehen Gelder hin, auch beispielsweise in das Ausland, um dann insbesondere auch Terrorismusfinanzierung zu unterbinden oder eben diese Zahlungsströme offenzulegen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist zum Einstieg nochmal hilfreich, dass wir uns vergegenwärtigen, wo kommt das Thema eigentlich her und welchem übergeordneten Zweck dient das? Denn vielleicht kommen wir ja später noch zu Punkten, wo wir uns dann schon mal die Frage stellen, ist das eigentlich noch unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit so richtig und so angemessen, was zum Teil im Transparenzregister gemeldet werden muss und wie da bestimmte Mechanismen ineinander greifen. Aber ich will nicht zu sehr vorgreifen. Kann man schon nach 8 Jahren sowas Ähnliches wie ein Fazit ziehen, im Sinne von, hat sich das bewährt? Gab es da eine Entwicklung in den letzten 8 Jahren oder verläuft das eher linear?
Also es ist letztlich so, dass vor ungefähr 3 Jahren, also im Jahr 2022, tatsächlich die Vorgaben nochmal geändert worden sind. Vorher hat man in der Regel auf die Mitteilungen, die im Handelsregister beispielsweise veröffentlicht worden sind, zurückgegriffen. Damit galt die jeweilige Gesellschaft als eingetragen im Transparenzregister. Das hat sich jetzt insofern geändert. Wir haben eine aktive Meldepflicht. Das heißt, jedes Unternehmen, jede Gesellschaft muss von sich aus aktiv werden, wenn sich relevante Sachverhalte ergeben, die dem Transparenzregister gemeldet werden müssen. Das heißt letztlich, so empfinde ich das auch in der alltäglichen Beratung, dass es häufig als eine Art Bürokratiemonster wahrgenommen wird. Also es ist leider so, dass es technisch sehr kompliziert ist abzuwickeln. Auch die Rechtsfragen, die damit verbunden sind, sind nicht immer ganz einfach zu beantworten. Das heißt, man muss da auch eine gewisse Expertise sich entweder selber anschaffen oder eben auch entsprechende Berater heranziehen. Das geht aber auch so weit, dass wir letztlich feststellen müssen, dass der Detailgrad dieser Meldungen streng genommen sehr, sehr tiefgehend ist. Das heißt, wir müssen die Kleinigkeiten wirklich uns angucken. Es geht um sauberes Abschreiben von Namen oder Übertragen von Namen. Wir müssen korrekte Daten angeben. Das ist also ein Sammelsurium an sehr vielen Details tatsächlich, was eben tatsächlich im Wesentlichen als aufwendig empfunden wird, als kostenintensiv. Und im Gegenzug ist es so, dass vor allem die betroffenen Unternehmen ehrlicherweise sehr selten da einen Nutzen drin sehen, weil sie natürlich im Grunde etwas preisgeben müssen, einen Aufwand betreiben müssen, wo sie eben am Ende kein Output sehen, sondern eher im schlimmsten Fall sogar noch mit Konsequenzen sich konfrontiert sehen, beispielsweise bei Unstimmigkeitsmeldungen, die eben tatsächlich dann wiederum Aufwand mit sich bringen. Das heißt, die Akzeptanz vernehme ich etwas geringer. Also es gibt insofern eine geringe Akzeptanz tatsächlich, weil eben der Mehrwert dahinter nicht gesehen wird. Aber auch gerade im Hinblick darauf, dass man ja ursprünglich tatsächlich eine Verknüpfung mit anderen Registern hatte, sprich da eigentlich schon eine gewisse Erleichterung geschaffen hatte und dass er sich jetzt ins Gegenteil gedreht hatte, sodass tatsächlich auch im Hinblick auf Digitalisierung und Verknüpfung, Vereinfachung von Abläufen natürlich das jetzt genau das Gegenteil darstellt.
Das erinnert mich doch so ein bisschen an Podcast-Folgen, die wir hatten zu den Themen Bürokratisierung oder Bürokratisierungsabbau, ESG, wo durchaus hehre Ziele verfolgt werden und worden sind und eben schon so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen worden ist, nach Auffassung der Unternehmen jedenfalls, weil ja es eben alle trifft und dadurch sehr hoher Bürokratisierungsaufwand betrieben wird und man weiß nicht so genau, ob das wirklich alles so zielgenau auch zielführend ist. Das gilt hier, glaube ich, ganz besonders, denn wir haben es am Anfang gehört, das Ziel Geldwäschebekämpfung, Terrorismus, Finanzierungsbekämpfung, dass damit erreicht werden muss, dass ich jeden gemeinnützigen Verein hier verpflichte, da kann man schon, glaube ich, ein Fragezeichen dran machen.
So ist es absolut. Also das ist einfach Aufwand, gerade im ehrenamtlichen Bereich. Auch wenn es da Vereinfachungen gibt, es ist trotzdem mit Kontrollaufwand verbunden. Die Akzeptanz bei den Betroffenen ist da tatsächlich nach meiner Erfahrung sehr gering, leider Gottes.
Es heißt Transparenzregister. Transparenzregister klingt so nach transparent, als könnte da jeder reinschauen. Nun haben wir ja Register, die sind tatsächlich öffentlich einsehbar, wie das Handelsregister. Wir haben auch Register wie das Grundbuch beispielsweise, die eben nicht öffentlich einsehbar sind, sondern nur bei berechtigtem Interesse. Wie ist das hier?
Im Grunde ist das Transparenzregister eine Art Mischung. Also es gibt tatsächlich bestimmte Institutionen, das sind in der Regel Versicherungen, Leasinggesellschaften und Banken, die als Verpflichtete bestimmte Dokumentationspflichten haben, die dort auch reingucken dürfen und sich die entsprechenden Auszüge und Daten auch beschaffen dürfen. Insofern ist das für die frei verfügbar, wenn man so möchte. Tatsächlich ist es aber so, dass dann eben die Einschränkung kommt, die Öffentlichkeit darf theoretisch auch reinschauen. Sie muss allerdings dann auch ein sehr konkretes Interesse nachweisen. Das heißt also, ich kann nicht einfach in irgendwelche Registerauszüge reinschauen als normaler Privatmensch, sondern ich muss schon darlegen, dass ich da ein Interesse daran habe. Ein solches Interesse ist beispielsweise dann natürlich gegeben, wenn es mein eigenes Unternehmen betrifft. Ich reingucken möchte, was da eigentlich drinsteht, was mein Unternehmen angeht. Aber darüber hinaus auch, das ist so der Klassiker, den man auch in der Rechtsprechung findet in dem Zusammenhang, das sind dann Rechercheergebnisse und Rechercheaufgaben von Journalisten, die eben tatsächlich bestimmte Strukturen auch transparent machen möchten in ihrer Arbeit und dementsprechend auch da reinschauen sollen und können, aber eben tatsächlich auch dann immer sich legitimieren müssen und nachweisen müssen, warum sie da reinschauen. Also sie müssen in der Tat ihre Arbeit ein Stück weit offenlegen.
Und die, du hast es gesagt, die sogenannten Verpflichteten, also diejenigen, die bei Begründung eines Vertragsverhältnisses eben checken müssen, ob der potenzielle Vertragspartner da auch ordentlich registriert ist. Das betrifft uns ja auch unter anderem.
Genau, auch wir als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte schauen tatsächlich rein. Die Praxis ist tatsächlich aber im Wesentlichen so, dass es dann die Banken betreffen, weil die Banken auch durchaus regelmäßig einen Kontrolldurchlauf haben und dementsprechend dann reinschauen. Das sind so die Paradebeispiele, die Klassiker letztlich, wer da reinschaut.
Wer muss sich denn alles registrieren? Wir haben es gerade schon mal gesagt, also auch gemeinnützige Vereine oder so, aber also um welche Unternehmen geht es eigentlich von Hause aus?
Ja, also vereinfacht gesagt geht es um alle Rechtseinheiten, die registerpflichtig sind. Also das heißt, alle Unternehmen, also alle Gesellschaftsformen, die im Handelsregister eingetragen sind beispielsweise, die sind eben damit auf jeden Fall schon verpflichtet, sich entsprechend einzutragen, das Transparenzregister. Darüber hinaus haben wir die GbR, sofern sie mittlerweile im Gesellschaftsregister eingetragen ist. Das betrifft aber eben auch Vereine, weil die eben in einem weiteren Register, also im Vereinsregister eingetragen sind. Wir haben aber darüber hinaus auch einzelne Rechtsformen, die außerhalb eines Registers tatsächlich dann verpflichtet sind, Kraft Gesetzes. Das betrifft insbesondere die Stiftungen, die aktuell noch nicht in einem zentralen Register zusammengeführt worden sind. Darüber hinaus haben wir so Spezialfälle wie Innungsverbände beispielsweise, die Kraft Gesetzes als rechtsfähige Einheit angesehen werden und dementsprechend auch zu registrieren sind.
Und wenn ich jetzt reinschauen kann ins Transparenzregister, sei es aus berechtigtem Interesse oder weil ich anderweitig beruflich verpflichtet bin, was würde ich dort finden? Was sind die zentralen Inhalte des Transparenzregisters?
Man findet dort auf jeden Fall tatsächlich Angaben zu natürlichen Personen. Also dort sind immer nur natürliche Personen eingetragen. Das heißt, wir weichen da ein bisschen ab von europäischen Nachbarländern, die das entsprechend anders handhaben. Bei uns ist es tatsächlich so, dass dort immer nur eine einzelne Person drin steht. Voraussetzung ist in der Regel dabei, dass diese Person mindestens 25% plus X als Stimmrechte oder Kapitalanteile an der Gesellschaft hält. Erst dann ist eine Meldeschwelle überschritten, ab der wir dann entsprechend die Person eintragen müssen. Und zu der Person selber findet man dann tatsächlich ja die persönlichen Angaben, also sämtliche Vornamen, egal wie viele es sind, der entsprechende Nachname, das Geburtsdatum. Wir finden dort den Wohnort, zumindest nur die jeweilige Gemeinde, also keine konkrete Adresse, aber die jeweilige Gemeinde. Und dann eben eine Angabe dazu, welche Staatsangehörigkeiten diese Person hat. Und natürlich dann eben, warum ist sie gemeldet worden? Also sprich, wie viele Prozente an einer Gesellschaft hält diese Person beispielsweise? Oder eben aus anderen Gründen, weil sie eben einen sonstigen Einfluss auf die Gesellschaft hat, weshalb sie dann entsprechend dort registriert werden muss.
Okay, also ich kann im Transparenzregister sehen, tatsächlich anders als in der Gesellschafterliste beispielsweise bei der GmbH, ich kann sehen, wer wirklich dahinter steht, im langen Ende, über verschiedene Holdingstrukturen etc., über verschiedene Beteiligungsketten kann ich sehen, wer steht eigentlich wirklich dahinter. Das ist die Idee des Gesetzes, das ist die Idee des Transparenzregisters, dass ich in einem Register sehen kann, wer eigentlich wirtschaftlich wirklich dahinter steht.
Genau, es geht darum, letztlich die Person zu finden, die über im Zweifelsfall ganz viele Ecken, über mehrere Beteiligungsstufen hinweg die Kontrolle ausübt über diese Anteile und die dann entsprechend als letztlich Herrscher über diese Anteile gilt und der das entsprechend dazu zu rechnen ist.
Das kann in aller Regel ja der Gesellschafter sein. Also wenn ich in der Gesellschafterliste bei einer GmbH sehe, ich habe hier 2 50-Prozenter,
genau.
Ein klassisches Start-up irgendwie, dann ist klar, die beiden sind wirtschaftlich berechtigt im Sinne der Vorschrift, weil beide mehr als 25% der Anteile haben. Haken dran. Das ist, glaube ich, der einfachste Grundfall.
Genau, das ist der einfachste Fall, den wir kennen. Ja.
Okay, wenn ihr von einfachstem Grundfall sprecht, dann gehe ich mal stark davon aus, es gibt beliebig viele Fälle, wo das eben gerade nicht so einfach ist, wo der wirtschaftlich Berechtigte vom zivilrechtlichen Anteilsinhaber abweicht. Vielleicht sind es andere Personen, vielleicht sind auch die Quoten anders. Was sind da nach deiner Erfahrung, Benedikt, so die häufigsten Spielarten, wo wir gerade ein Auseinanderfallen von wirtschaftlich Berechtigtem und zivilrechtlichem Anteilseigner haben?
Also wir haben tatsächlich streng genommen schon diesen Fall bei mehrstöckigen Strukturen, wo dann eben beispielsweise eine GmbH zwischengeschaltet wird als Holdinggesellschaft, die dann zwar die Rechte innehat und ausübt bei der jeweiligen Tochtergesellschaft, aber tatsächlich die Person, die das wirtschaftlich kontrolliert, ist dann eben eine ganz andere, weil es eben dann auf die Gesellschaft dahinter dieser Holding ankommt. Wir haben das aber auch tatsächlich in anderen Konstellationen, beispielsweise bei Treuhandverhältnissen, wenn also letztlich aufgrund eines Vertrages eine Person rein faktisch und wirtschaftlich diese Anteile sich zuschreiben kann und zurechnen lassen kann. Dementsprechend muss man diese Person auch offenlegen, weil eben da tatsächlich das Geld zu einer anderen Person fließt, als die, die tatsächlich dann im Handelsregister eingetragen ist beispielsweise.
Das war ja früher eigentlich so der Klassiker, um zu sagen, hey, wenn ich eine Treuhand gestalte, dann habe ich zwar in der Gesellschafterliste jemanden stehen, aber das ist eigentlich gerade nicht derjenige, der wirtschaftlich hinter der Gesellschaft steht. Und das soll gerade das Transparenzregister offenlegen.
Genau, das sind genau die Fälle, die eben gemeint sind. Man will nicht nur den klassischen Blick auf das Papier haben und sehen, wer steht eigentlich im Handelsregister drin, sondern man will eben darüber hinaus offenlegen, wer hat eigentlich im Hintergrund die Fäden in der Hand und kann dementsprechend Einfluss nehmen oder eben auch die Profite aus der Gesellschaft herausziehen.
Ja, verstanden. Das verstehe ich sogar als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, weil wir ja dort letztlich mit dem wirtschaftlichen Eigentum auch an Gesellschaftsanteilen eigentlich ein sehr ähnliches Konzept kennen. Da würde ich ja auch als Treugeber, wenn ich denn beispielsweise bilanzierungspflichtig wäre, Anteile bilanzieren und das nicht beim Treuhänder erfassen. Und gleichzeitig geht es ja bei der Zurechnung von Einkünften letztlich auch darum, wem sind eigentlich beispielsweise Anteile oder bestimmte Renditeobjekte wirtschaftlich zuzurechnen. Soweit bin ich noch dabei. Was gibt es noch für Fälle, wo das auseinanderfallen kann?
Ja, auseinanderfallen kann es dann tatsächlich auch bei im Grunde allen anderen Konstellationen, wo sich im Hintergrund vertragliche Abreden bestehen. Also beispielsweise bei Nießbrauchsverhältnissen, die ja gerade im Bereich der Nachfolgeplanung durchaus anzutreffen sind. Darüber hinaus aber eben auch Stimmrechtspoolverträge, die häufig dann eben bei Familiengesellschaften zu finden sind. Oder eben auch spezielle Rechte, die dann einem einzelnen Gesellschafter beispielsweise eingeräumt werden, in Form von Vetorechten beispielsweise. Also wenn ein Gesellschafter, auch wenn er weniger als ein Viertel der Kapitalanteile und der Stimmrechte tatsächlich hält, aber wenn er parallel ein Vetorecht hat und im Grunde jede Entscheidung blockieren kann oder dagegen stimmen kann und das wäre dann maßgeblich, dann hat er eben entsprechend auch einen solchen Einfluss, der dann offenzulegen ist, auch wenn das tatsächlich aus dem Handelsregister beispielsweise nicht erkennbar ist.
Das finde ich ja total interessant, weil das ja ein Thema berührt, was mich tatsächlich in meiner Gestaltungspraxis, in meiner täglichen Arbeit berührt. Ich mache ja viel Nachfolgeberatung und das hier sind ja alles Themen, die du gerade genannt hast, also Poolverträge, Nießbrauchsgestaltungen, auch Mehrfachstimmrechte, die wir ja ganz häufig in Nachfolgesituationen sehen, ohne dass eigentlich irgendwas verschleiert werden soll. Also es geht gerade nicht darum, wie bei Treuhandregelungen oder bei so Verschleierungsthemen, sondern es geht eigentlich um richtige, gute Gestaltungen, um im Bereich der Nachfolge zu richtigen, angemessenen Lösungen zu kommen oder zu steuerlich optimierten Lösungen wie bei der Poolvereinbarung häufig. Aber die sind gerade betroffen und die sind heikel, habe ich verstanden.
Richtig, genau. Da kommt es sehr massiv auf die Gestaltung an tatsächlich. Das, was da tatsächlich häufig aus steuerlichen Gründen gewünscht und gewollt ist, ist jetzt aus Sicht des Transparenzregisters tatsächlich gar nicht so sinnvoll, weil dann tatsächlich da etwas offengelegt wird, was man vielleicht auch gar nicht offenlegen möchte aus Sicht des Betroffenen. Das heißt also, je nach Gestaltung und Konstellation kann das, was man auch vielleicht ein Stück weit aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte bei Nachfolgeregelungen, dadurch natürlich dann doch irgendwie im Außenverhältnis offenkundig werden. Das ist also insofern auch nicht unbedingt begeisterungsfähig bei den Betroffenen, aber wenn man das konkret einhalten möchte, muss man eben tatsächlich da diese Konstellation dann auch offenlegen.
Ja, aber das sind ja genau die Fälle, Andreas hat ja gerade gesagt, das ist vielfach Nachfolge getrieben, aber wenn man sich Familienunternehmen einer gewissen Größe vorstellt, dann kann ich mir kaum einen Fall vorstellen, in dem nicht mindestens eins dieser Themen vorkommt, häufig ja alle gemeinsam. Wenn man erstmal eine hinreichend große Anzahl von Gesellschaften hat über mehrere Generationen und Familienstämme und das Ganze noch in der Kapitalgesellschaft, dann muss ich die Anteile ja zwangsläufig poolen, um überhaupt in die erbschaftssteuerlichen Vergünstigungen zu kommen. Dann habe ich zumindest schon mal das Thema Poolvertrag. Und innerhalb der Pools sind, glaube ich, so Dinge wie Vetorechte und Mehrfachstimmrechte auch sehr verbreitet, um dann noch jenseits der erbschaftssteuerlichen Regelungen auch bestimmte Einflussmöglichkeiten zu sichern. Und Andreas hat es ja auch gerade gesagt, der Nießbrauch ist ohnehin verbreitetes Instrument der Nachfolgeplanung. Also ich glaube, die Fälle muss man sich in der Tat sehr genau anschauen, weil die Vereinbarungen einfach sehr individuell getroffen oder gehalten sind, so wie wir das kennen und ja auch selber beraten. Und
wenn du dann noch compliant bleiben willst, auch im Sinne des Transparenzregisters, dann ist das schon einfach komplex und bedarf durchaus auch nochmal hier eines vertieften Blickes darauf. Das ist genau der Punkt. Also, weil zu den Rechtsfolgen kommen wir ja nachher noch, aber es zeigt eben auch, dass hier vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen worden ist wieder. Es ist genau einfach bei normalen Gestaltungen, die eben nicht induziert sind von, oh, ich will hier etwas verschleiern, durchaus relevant und eben nicht trivial. Wollen wir vielleicht mal einen Blick werfen auf einzelne Rechtsformen und zu sagen, hey, was ist eigentlich der Normalfall dabei und was sind auch vielleicht besondere Herausforderungen, wenn ich solche Gesellschaften vor mir sehe und die irgendwie ins Transparenzregister hineinbekommen soll oder eben auch damit zu tun habe. Ganz klassisch, wir haben es schon mal erwähnt, ist die deutsche GmbH die Rechtsform des deutschen Mittelstandes.
Genau, das ist letztlich auch die, wenn man so möchte, einfachste Rechtsform. In der Regel, wie gesagt, wir lassen sowas wie Nießbrauchsrechte etc. einmal außen vor. Ergibt sich ja der Beteiligte entsprechend auch mit seinen prozentualen Beteiligungsverhältnissen entsprechend aus der Gesellschafterliste. Das heißt, da ist tatsächlich die Angabe im Transparenzregister sehr, sehr häufig identisch mit dem, was im Handelsregister drin steht. Also da gibt es wenig Abweichungen tatsächlich. Anders ist das tatsächlich dann bei ja so Mischkonstruktionen, GmbH und Co.KG beispielsweise. Da kann es dann eben sein, dass einmal die GmbH natürlich ganz andere Gesellschafter hat. Wenn es da bestimmte Konstellationen gibt, kann das durchaus auch Auswirkungen auf die KG selber haben. Darüber hinaus ist es aber eben auch da die Besonderheit. Die klassische KG hat ja tatsächlich keine prozentualen Angaben im Handelsregister eingetragen. Das heißt, da kann es durchaus vorkommen, dass da Personen mit einem bestimmten Kapital eingetragen worden sind, die aber tatsächlich ganz anders im Innenverhältnis beteiligt sind. Also beispielsweise, wenn da jeder mit 10.000 Euro Haftsumme eingetragen worden ist, kann es aber durchaus sein, dass von den beispielsweise 4 Gesellschaftern einer tatsächlich 60% hält und die anderen 3 teilen sich die übrigen 40% auf. Also da gibt es dann durchaus dann häufige Abweichungen bei der GmbH und Co.KG und ihre Eintragung im Handelsregister und ihre Eintragung im Transparenzregister. Das ist also so das, wo am auffälligsten und am häufigsten auch entsprechende Unterschiede dann offenkundig werden können. Etwas anders ist das, wenn man so möchte, bei mehrstückigen Konstruktionen, also das klassische Konstrukt Holdinggesellschaft mit einer oder mehreren Tochtergesellschaften. Da ist es dann in der Tat so, das hatten wir eben schon mal angesprochen, dass derjenige, der Gesellschafter ist, also die Muttergesellschaft, tatsächlich dann eben nicht als wirtschaftlich Berechtigter gilt, sondern eben die Personen, die hinter der Holdinggesellschaft stehen. Das ist aber auch nur dann der Fall tatsächlich, wenn es dort eine Person gibt, die ja herrschenden Einfluss ausüben kann. Also sprich bei der Holdinggesellschaft die Mehrheiten hat. Das heißt, wir müssen da in solchen Konstruktionen immer schauen, wie ist eigentlich diese Struktur aufgebaut und wie sind die Beteiligungsverhältnisse dann am Ende bei der Holdinggesellschaft. Und wenn es da dann eben jemanden gibt mit mehr als 50% der Stimmrechte oder der Kapitalanteile, dann wirkt sich das auch auf die Tochtergesellschaften aus. Ansonsten tatsächlich gibt es da dann doch durchaus massive Abweichungen, weil wir eben tatsächlich in Deutschland die Struktur gewählt haben, wir gehen nach Mehrheiten in der Muttergesellschaft und nicht so, wie das andere Länder machen beispielsweise, die dann die Beteiligungsverhältnisse durchmultiplizieren und am Ende des Tages dann auch bei der Tochtergesellschaft mit einer gewissen Beteiligungsquote die Personen ausweisen.
Darf ich da mal kurz einhaken, ob ich es richtig verstanden habe? Wir haben noch einmal einen relativ einfachen Fall. Wir haben eine Tochter GmbH, deren Anteile gehören zu 100% einer Mutter GmbH. Mhm. Und an der Mutter GmbH sind 2 natürliche Personen mit jeweils 50% beteiligt.
Ja.
Dann habe ich dich gerade so verstanden. Bei der Muttergesellschaft im Transparenzregister ist klar, wir hätten die beiden Gesellschafter, weil sie jeweils mehr als 25% haben. Bei der Tochtergesellschaft schaue ich zunächst mal auf die Gesellschafterebene, finde dort die 100%ige Muttergesellschaft. Die selber kann nicht wirtschaftlich berechtigter sein. Und die dahinterstehenden Gesellschafter sind es in dem Fall bezogen auf die Tochter nicht, weil sie hier jeweils keinen beherrschenden Einfluss ausüben. Ist das korrekt?
Genau so ist es. Also bei dieser Konstruktion mit 50-50 Beteiligungen bei der Holding ist das immer das Phänomen, dass eben dann bei der Holding zwar beide auszuweisen sind als wirtschaftlich Berechtigte, aber eben bei der Muttergesellschaft dann tatsächlich irgendjemand anderes. Das ist dann in der Regel der Geschäftsführer als sogenannter fiktiv wirtschaftlich Berechtigter, weil wir eben durch diese Mehrheitserfordernisse in der Holdinggesellschaft dann niemanden finden, der bei der Tochtergesellschaft ja den herrschenden Einfluss letztlich ausüben kann.
Und um das Bild noch einmal rund zu machen, wir haben jetzt die GmbH schon besprochen und die GmbH und Co.KG. Für die Aktiengesellschaft, vermute ich, gilt das Gleiche wie für die GmbH. Ist das richtig?
Genau, da ist es im Grunde von der Handhabung genau das Gleiche. Man schaut sich an, wer hat wie viele Stimmrechte oder eben auch Kapitalanteile. Und dann wertet man das entsprechend aus, wer da mehr als 25% dieser entsprechenden Anteile auf sich vereinigen kann. Das Besondere ist eben dabei tatsächlich, dass es anders als bei der GmbH nicht im Handelsregister zu finden ist.
Du hast gerade schon mal die Aktiengesellschaft als besondere Form der Kapitalgesellschaft genannt. Wir hatten eben auch schon mal die BGB-Gesellschaft für die Personengesellschaften genannt. Da gibt es mittlerweile ja auch das Gesellschaftsregister seit der großen Personengesellschaftsreform, das MOPEC. Vielleicht kannst du dazu BGB-Gesellschaft nochmal was sagen. Ich glaube, das ist wichtig und relevant, weil es doch eben sehr, sehr viele gibt davon.
Genau, die BGB-Gesellschaft ist jetzt seit Anfang des letzten Jahres tatsächlich auch transparenzregisterpflichtig. Da gilt das im Grunde alles, das, was auch schon zuvor für Personengesellschaften gegolten hat. Das heißt, wir schauen, wie bei allen anderen Gesellschaften auch, tatsächlich gibt es eine natürliche Person, die mehr als 25% der Stimmrechte oder der Kapitalanteile an dieser GbR auf sich vereinigen kann. Das heißt, es ist das klassische Bild, was wir bei allen Gesellschaften antreffen. Wir haben aber bei Personengesellschaften auch die Besonderheit, wenn es, so wie das ja sehr häufig der Fall ist, eine Person gibt, die unbeschränkt und persönlich haftet und zugleich auch vertretungsberechtigt ist. diese Person gilt auch als wirtschaftlich Berechtigter, und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt dieses Quorum von mehr als einem Viertel der Stimmrechte oder Kapitalanteile auf sich vereinigen kann. Also beispielsweise der einzelvertretungsberechtigte Rechtsanwalt in einer Partnerschaftsgesellschaft, der 10% beispielsweise hält, würde immer noch tatsächlich dort als wirtschaftlich Berechtigter gelten, weil er so die Annahme wird einen herrschenden Einfluss oder einen wesentlichen Einfluss auf diese Gesellschaft hat.
Und ich habe auch richtig verstanden, wir reden nicht nur über Unternehmen, sondern wir würden auch über eine 10-köpfige BGB-Gesellschaft reden, die Immobilien hält. Und einer ist vertretungsberechtigt, im Gesellschaftsregister auch als solcher eingetragen. Das wäre auch eine GbR, die im Transparenzregister meldepflichtig wäre.
Genau, sobald sie in diesem Gesellschaftsregister auftaucht, ist sie auch transparenzregisterpflichtig. Und da muss man sich dann eben anschauen, wie sind die Vertretungsverhältnisse. Wenn es dann eben nur einzelne Gesellschafter gibt, die vertreten dürfen, dann sind das auch nur diejenigen, die ins Transparenzregister einzutragen sind, wenn denn entsprechend sonst keiner mehr als ein Viertel der Stimmrechte oder Kapitalanteile auf sich vereinigen kann.
Aber das werden wir gerade in den Fällen ja immer haben, weil also A, ist die grundstückshaltende GbR immer zwingend im Gesellschaftsregister einzutragen, weil im Grundbuch eingetragen. Und zum anderen werden gerade bei mehreren Gesellschaften immer auch einzelne Gesellschafter vertretungsberechtigt sein, um Mietverträge etc. abzuschließen.
Genau so ist es. Also letztlich bei Personengesellschaften wird es, wenn es um die persönliche Haftung geht, immer jemanden geben, weil sie sonst nicht handlungsfähig ist. Und dementsprechend wird es da immer jemanden geben, der auch dann als wirtschaftlich Berechtigter der Gesellschaft gilt.
Okay, nun haben wir ja Gesellschaften, da haben wir keine natürliche Person dahinter stehen, weil wir zum Beispiel eine ganz normale GmbH haben, ganz klassisch mit 5 Gesellschaftern oder mit 4. Wenn jeder 25% hat, ist eben auch keiner aus sich heraus wirtschaftlich Berechtigter. Was machen solche Gesellschaften?
Also wenn wir bei einer Gesellschaft nach allen Prüfungen feststellen, es gibt keine Person, die als wirtschaftlich Berechtigter gilt, also insbesondere es gibt keine Person, die mehr als ein Viertel der Stimmrechte hält oder der Kapitalanteile hält, dann gibt es den sogenannten fiktiv wirtschaftlich Berechtigten. Und dieser fiktiv wirtschaftlich Berechtigte ist trotzdem ins Transparenzregister einzutragen. Also es entfällt keine Eintragungspflicht, sondern wir müssen einfach nur eine andere Person in das Register eintragen. Diese Person ist in der Regel bei der GmbH beispielsweise dann entsprechend der Geschäftsführer oder mehrere Geschäftsführer tatsächlich, beziehungsweise bei der GmbH & Co. KG dann der Geschäftsführer der entsprechenden Komplementärin. Und diese Person ist dann eben so die Annahme des Gesetzes eben derjenige, der dann da ja letztlich als Berechtigter einzutragen ist, wenn er eben auch nur fiktiv, also unterstellt, wirtschaftlich berechtigt ist.
Das kann ich aus dem Registereintrag erkennen, ob derjenige, der dort steht, echter wirtschaftlich Berechtigter oder fiktiv wirtschaftlich Berechtigter ist?
Genau, das ergibt sich immer aus der Eintragung der Kategorie, warum trage ich diese Person an? Also ich muss immer angeben, warum diese Person zu melden ist. Das heißt, ich gebe dann bei Beteiligungen eine Prozentzahl beispielsweise an oder eben bei diesen Personen, die dann davon betroffen sind, eben einfach nur die Angabe, derjenige ist vertretungsberechtigter Geschäftsführer beispielsweise.
Darf ich nochmal auf Bennos Fall zurückkommen? Das war diese doppelstöckige GmbH-Struktur mit den 2 Gesellschaftern darüber. Wir hatten gesagt, weder A noch B sind bei der Untergesellschaft tatsächlich wirtschaftlich berechtigt. Wer wäre denn jetzt der fiktive wirtschaftliche Berechtigte? Der Geschäftsführer der Untergesellschaft oder der Geschäftsführer der Obergesellschaft?
Es ist immer der Geschäftsführer der betroffenen Gesellschaft gemeint. Also in diesem Fall dann die Untergesellschaft. Das ist dann einfach darauf zurückzuführen, dass man immer nur den Geschäftsführer der konkreten rechtseinheitlich eintragen muss, verwendet.
Okay.
Wir hatten gerade gesagt, ich erkenne aus dem Transparenzregister-Eintrag den Eintragungsgrund, nämlich wirtschaftlich Berechtigter oder fiktiv wirtschaftlich Berechtigter. Bei dem echten wirtschaftlich Berechtigten auch mit Quote. Welche Inhalte hat der Eintrag noch? Was finde ich dort noch?
Es ist letztlich alles das eingetragen, was dazu dient, die Person zu identifizieren. Also das ist in der Regel der Vor- und Nachname, dann immer der Wohnort, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeiten. Das sind so die Eintragungen oder die Daten, die man entsprechend berücksichtigen muss bei der Eintragung. Da kommt es dann immer auf die Feinheiten an. Also tatsächlich geht es darum, natürlich in einer großen Stadt wie Berlin oder Köln beispielsweise auch die Personen, die vielleicht mit einer Namensdopplung dort leben, ein bisschen näher zu identifizieren. Das geht natürlich über das Geburtsdatum. Wir müssen aber auch beispielsweise schauen, ob wir dann noch einen 2., 3. oder sogar 4. Vornamen finden. Also da ist es dann sehr präzise tatsächlich. Das wäre auch sonst ein Fehler bei der Eintragung. Das heißt, wir müssen schauen, dass jeder einzelne Vorname ganz korrekt eingetragen wird. Das heißt also, als kleine Anekdote, wenn man so möchte, dabei, wir müssen schauen, ob der Mandant oder die Person, die dort einzutragen ist, mit einem Doppelnamen, vielleicht mit einem Bindestrich geschrieben wird oder ohne Bindestrich geschrieben wird beispielsweise. Also da gibt es dann durchaus auch Stolperfallen. Wenn man dann eben aus Versehen ein Zeichen zu viel oder zu wenig reinsetzt in den Namen, dann kann das eben beanstandet werden schon.
Also der Name, genauso wie er im Pass steht, sollte auch immer das Register, sollte auch im Transparenzregister auftauchen.
Genau, also 1:1 abschreiben, auch wenn im Ausweisdokument tatsächlich Fehler enthalten sind.
Wir beide haben in der Praxis ja da auch eine ganze Menge mit zu tun. Wenn ich Gesellschaften bei der Gründung begleite, dann liefere ich dir die Daten, die im Personalausweis drinstehen in aller Regel. Und dann kommt von dir immer die Frage, hat der denn noch weitere Staatsbürgerschaften? Und das ist dann immer dann doch überfordernd für mich, weil das kann ich eben normalerweise nicht sehen. Das heißt, ich muss nochmal fragen, wie sieht das aus? Also es sind nicht nur die Daten, die aus dem Personalausweis oder aus dem Reisepass aus sich heraus erkennbar sind, sondern es geht darüber hinaus noch.
Genau, also es ist letztlich so, dass die Ausweisdokumente in der Regel keine Auskunft geben über weitere Staatsangehörigkeiten. Das heißt, da muss man immer nachfragen. Tatsächlich zeigt die Erfahrung auch, dass es durchaus den Personen teilweise gar nicht bewusst ist, dass sie noch weitere Staatsangehörigkeiten haben. Also da kommt es nicht darauf an, dass man auch wirklich einen Ausweis oder einen Pass in der Hand hält von diesem jeweiligen Staat, sondern es geht dann darum, tatsächlich habe ich zumindest diese Staatsbürgerschaft irgendwann mal erworben, auch wenn sie nicht durch ein Ausweisdokument dargestellt wird. Das Beispiel haben wir in Österreich. Dort wird man kraft Geburt auch Österreicher tatsächlich. Oder in Frankreich beispielsweise kann man auch unter Umständen Franzose werden, ohne dass man es vielleicht auch weiß. Und dann muss man eben genauer nachfragen. Das kann auch zu manchmal sehr ungewollten Überraschungen führen bei den Beteiligten selber.
Okay, jetzt sind wir ja schon gerade relativ technisch unterwegs. Vielleicht bleiben wir im Moment ein bisschen mal bei der Frage, wie funktioniert denn das eigentlich genau? Wenn ich jetzt eine Gesellschaft neu gründe, ich alleine gründe eine GmbH, gehe zum Notar, schließe dort den Gesellschaftsvertrag, muss ich dann auch noch in Bezug auf das Transparenzregister tätig werden oder macht das der Notar alles?
Leider muss man dann selber aktiv werden. Also das übernimmt tatsächlich der Notar in der Regel nicht.
Der Notar wird sagen, Gott sei Dank.
Genau, er will die Verantwortung nicht übernehmen dafür auch ein Stück weit. Also da ist man in der Tat dann verpflichtet, sobald diese Gesellschaft eingetragen wurde, im Handelsregister beispielsweise, dann eben auch von sich aus aktiv zu werden und dann eben von sich aus die Eintragung vorzunehmen. Das ist also Aufgabe der Geschäftsführung in der Regel. Das kann auch ausgelagert werden. Wie gesagt, bei uns kommt das aufgrund dessen, dass es auch sehr technisch und sehr kompliziert auch ist in der Abwicklung, durchaus eben dann auch bei uns als Berater an, dass wir solche Sachen übernehmen, weil eben tatsächlich das die Gesellschaft oder die Geschäftsführung entsprechend selber übernehmen muss, aber natürlich dann auch an den Feinheiten manchmal dann zu knapsen hat.
Hierzu eine Frage. Du hast gesagt, der Geschäftsführer ist dafür verantwortlich, das eintragen zu lassen. Das setzt aber doch voraus, dass er auch tatsächlich weiß, wer dahinter steht. Denn was er nicht weiß, kann er auch nicht eintragen. Und jetzt stellen wir uns vor, die GmbH ist gegründet worden von zwei anderen GmbHs. Wie soll der Geschäftsführer eigentlich wissen tatsächlich, ob dahinter nicht irgendwo eine Auslandsgesellschaft steht, die von irgendjemandem beherrscht wird, wo möglicherweise Treuhandverhältnisse dahinter sind, stille Beteiligung etc.? Was muss der Geschäftsführer eigentlich machen, um das herauszufinden?
Also er darf sich vor allem vorrangig nicht abwimmeln lassen. Also er muss tatsächlich hartnäckig bleiben und entsprechende Aufklärungsarbeit leisten. Also er hat tatsächlich gegen die Gesellschafter auch durchaus Rechte und Ansprüche, dass sie eben mitteilen, wer rein wirtschaftlich hinter ihnen steckt, also wie die Beteiligungsverhältnisse im Hintergrund beispielsweise sind. Wenn er dann diese Informationen bekommt, dann kann er die entsprechend verwenden. Er kann sich dann meines Erachtens auch darauf verlassen, dass sie entsprechend korrekt sind. Aber wenn er überhaupt keine Auskunft bekommt oder eben diese Auskunft eher, ich sag mal, spärlich ausfällt, dann hat er die Verpflichtung, diese Sachen auch zu dokumentieren. Also er muss einfach, um sich selber auch rauszuhalten aus der Thematik, dann dokumentieren, dass er diese Auskünfte nicht bekommen hat und nicht ausreichend bekommen hat. Und wenn er feststellt, ich kann aus diesen Unterlagen, die ich bekommen habe, nichts ermitteln, wer wirtschaftlich Berechtigter ist, dann ist er tatsächlich verpflichtet, sich selber eben dann wieder als wirtschaftlich Berechtigter einzutragen. Das sollte er dann aber eben entsprechend dokumentieren, falls es dann zu Nachfragen kommt, weil das tatsächlich eigentlich ein Einfalltor ist für jede Form von Unstimmigkeitsmeldung oder sonstigen Sanktionen.
Ja, setzt ja voraus, dass irgendjemand anders das besser beurteilen kann. Aber wenn mir mein Gesellschafter Limited sagt, dahinter stehen 5 natürliche Personen, die alle 20% haben, dann muss ich darauf vertrauen letztendlich und kann auch nicht prüfen, ob dahinter eine Treuhand liegt, die wieder alles bei einem poolt letztendlich.
Genau, ich muss darauf vertrauen, dass die Angaben vollständig sind. Da ist es also insofern empfehlenswert, natürlich auch ganz offensiv anzusprechen, ich brauche alle Beteiligungsverhältnisse im Hintergrund, auch Treuhandverhältnisse etc. Also wirklich alles, was so in Betracht kommen könnte, sollte man dann schon hinterfragen. wenn dann eben die Antwort so ausfällt, wie sie ausfällt und ich keine weiteren Informationen habe, dann kann ich mich darauf verlassen als Geschäftsführer. Es sei denn natürlich, ich habe konkrete Hinweise darauf, dass da irgendwas im Hintergrund existiert, was aber mir jetzt nicht mitgeteilt worden ist.
Das sind ja eher die faktischen Geschichten, jetzt zu den Rechtsanwendungsthemen. Ne? Wir hatten vorhin Bennos Fall mit der GmbH, die schon so entschieden ist, die man auch, wenn man denklogisch dran geht, auch anders entscheiden könnte wahrscheinlich. Woher weiß ich, was richtig ist an der Stelle?
Tatsächlich gibt es natürlich das Gesetz, was da zumindest einen gewissen Grundrahmen vorgibt, wie ich etwas zu bewerten habe. Darüber hinaus gibt es tatsächlich von der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Bundesverwaltungsamt, eine relativ ausführliche Liste, die ja letztlich alle denkbaren Fälle, die häufiger oder regelmäßiger vorkommen, darstellt. Das sind so Erfahrungswerte aus Rückfragen und aus den behördlichen Angelegenheiten, die entsprechend zusammengestellt werden als FAQ-Liste, um eben zu zeigen, wie man welchen Sachverhalt behandelt und wie die Rechtsauffassung des Verwaltungsamtes entsprechend mit zusammenhängt, um eben eine gewisse Orientierungshilfe zu geben und zu bieten. Diese FAQ-Liste ist nicht vollständig. Es gibt immer noch Fälle, die man so ein bisschen mit Rechtsanwendungskniffen lösen kann oder muss, weil eben tatsächlich die Bandbreite der Fälle so groß ist, dass sich alles erfasst werden kann. Aber die Regelfälle, die so im alltäglichen Geschäft auftauchen, werden da dargestellt und begründet und erklärt.
Spannend irgendwie, ne? Denn wir haben eine gesetzliche Regelung, die vermutlich den Grundtatbestand regelt und wir haben eine FAQ-Liste, die sich vermutlich auch in den letzten 8 Jahren nochmal sehr dynamisch weiterentwickelt hat und das vermutlich auch weiter tun wird. Und dahinter steht letztlich eine Behörde, die rein faktisch ja vermutlich sehr enge Handlungsanweisungen für die Gerichte gibt. Ob die jetzt bindend sind oder nicht, kann man sich glaube ich auch nochmal drüber streiten. Aber faktisch sehen wir ja, glaube ich, dass sich auch die Gerichte dann sehr stark an diese FAQ-Liste anlehnen, wenn sie beispielsweise meinen, dass Eintragungen nicht richtig sind.
Aber das ist eher faktisch. Das ist etwa so, wie wenn die Finanzgerichte sich an BMF-Schreiben halten. Das können genau. Sie tun, müssen sie aber nicht. Das ist die Auslegung eben der Behörde an der Stelle.
Ja.
Insofern sehr vergleichbar. Also das ist eine mögliche Auslegung, die vielleicht stimmt oder vielleicht eben auch nicht. Und die Gerichte sind daran jedenfalls nicht gebunden.
Genau, deswegen kam ich drauf. Das ist eine Analogie, die mir durchaus vertraut ist, Andreas. Aber das Verhältnis zwischen Gesetzestext und Verwaltungsanweisung ist, glaube ich, im Steuerrecht nochmal eine andere. Also ein anderes. Da ist dann doch, glaube ich, mehr gesetzlich geregelt und trotzdem bleibt noch ein Ermessensspielraum, der auch ausgefüllt werden muss. Hier scheint mir ganz viel Verwaltungsermessen im Bild zu sein.
Ja, und vor allen Dingen die FAQ-Liste, habe ich wahrgenommen, ändert sich auch mehr oder weniger offen oder transparent, um im Bild zu bleiben.
Genau, also es gibt da Änderungen. Die aktuelle Version stammt aus Mai 2023. Ich warte persönlich so ein bisschen darauf, dass da ein paar Klarstellungen jetzt irgendwann mal nachgeschoben werden. Das war früher ungefähr im Halbjahresrhythmus bis Jahresrhythmus, dass das eben aus der Erfahrung heraus ergänzt wurde. Also es ist im Grunde ein lebendes Dokument, wo natürlich auch Rechtsauffassungen wiedergegeben werden, wo aber eben auch so Erfahrungswerte aus der Anwendungspraxis dann entsprechend berücksichtigt werden. Das ist tatsächlich eine Orientierungshilfe, wenn man so möchte. Persönlich verwende ich die auch in fraglichen Fällen immer und schaue da rein, wie es da eigentlich gehandhabt wird, weil man natürlich damit entsprechend vermeidet, dass man im Nachhinein Ärger bekommt, weil irgendwas falsch eingetragen wurde. Aber natürlich, wenn man das jetzt juristisch fein aufarbeiten möchte, kann man natürlich dann auch durchaus mal vor Gericht Fälle finden, wo dann das Gericht sagt, das mag in dieser FAQ-Liste so stehen, aber wir sehen das anders, weil es eben das Gesetz anders hergibt. Diese Fälle gibt es auch tatsächlich, aber sie sind sehr, sehr wenige mittlerweile, weil eben tatsächlich sich kaum jemand auch, also das ist mein Eindruck, nicht an diese Streitigkeiten heranwagt. Das will keiner ausfechten.
Ja, es macht halt auch vor allen Dingen viel Arbeit und man fragt sich, warum soll ich das auch noch gerichtlich durchfechten, wenn ich eh ohnehin von diesem Bürokratiemonster, wie du es genannt hast, schon ohnehin sehr viel Arbeit und sehr viele Kosten habe. Und warum schreite ich dann noch um Feinheiten, die ich möglicherweise gar nicht vermeiden kann? Eben?
Genau, ja.
Also das ist bestimmt so, dass wenn es nur darum geht, jetzt wie viel Bürokratie muss ich mir eigentlich aufhalten, dann wird man wahrscheinlich den Weg vor Gericht scheuen. Aber es gibt natürlich auch Konstellationen, die vielleicht ganz bewusst so gebaut sind, eben Transparenz möglichst nicht herzustellen. Und dabei rede ich noch nicht über die Terrorismus-, Finanzierungs- und Geldwäsche-Konstellationen, sondern einfach da über Fälle, in denen vielleicht besonders vermögende Familien kein Interesse daran haben, ihre Vermögensverhältnisse einer breiten Öffentlichkeit darzulegen, um auch den persönlichen Schutz der Familienmitglieder nicht zu gefährden. Das können natürlich dann schon Fälle sein, wo man dann auch mal solche Fragen gerichtlich klären lässt.
Ja klar, natürlich schon denkbar und dafür sind dann die Gerichte ja auch da, um das zu überprüfen. Wenn jetzt die Gesellschaft einmal auch gegründet und im Transparenzregister eingetragen worden ist und jetzt ändern sich aber tatsächlich die Verhältnisse. Also ganz einfach, es werden Anteile übertragen bei der Gesellschaft, um die es geht, bei der du Geschäftsführer bist, dann musst du das ändern, auch im Transparenzregister. Du musst es wahrscheinlich auch tun, wenn sich in der vierstöckigen Unternehmensstruktur oben die Gesellschaftsverhältnisse ändern und damit der wirtschaftlich Berechtigte unten möglicherweise. Das ist dann wieder der Geschäftsführer, der da tätig werden muss.
Genau, der muss entsprechend diese Meldepflichten natürlich auch überwachen und dann entsprechend auch erfüllen. Das heißt, wenn er natürlich unmittelbar mitbekommt, dass Anteile verschoben werden durch Verkäufe, Schenkungen etc., dann ist es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Vorgang auch entsprechend korrekt abgebildet wird im Transparenzregister. Das bekommt er ja Gott sei Dank ein Stück weit mit. Wenn das aber eben mehrstöckige Strukturen sind, dann muss er auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass das entsprechend an ihn mitgeteilt wird, dass es da Veränderungen gegeben hat. Und wenn er das mitgeteilt bekommt, dann muss er natürlich prüfen, hat es dadurch irgendwelche Veränderungen gegeben? Also bei der doppelstöckigen Struktur beispielsweise, wenn sich die entscheidenden 50% Beteiligungsquote bei der Holding verschoben haben, dann ist das ein meldepflichtiger Vorgang für ihn. Das muss er entsprechend berücksichtigen. Das geht aber auch sogar so weit, sobald der wirtschaftlich Berechtigte, der aktuell eingetragen ist, beispielsweise in eine andere Stadt zieht, ist das auch meldepflichtig, weil eben der angegebene Wohnort nicht mehr aktuell ist. Also das ist in der Tat eine laufende Überwachung, die er da erfüllen muss. Das ist also insofern tatsächlich auch wieder ja, sehr bürokratisch.
Und ich nehme an, wie wir sind in Deutschland, dass es auch Bußgeld, mindestens Bußgeld bewährt für den Geschäftsführer.
Tatsächlich, erst einmal erster Adressat für Bußgelder ist die eigentliche Gesellschaft, ja. Aber aufgrund der rechtlichen Vorgaben kann es auch den Geschäftsführer treffen tatsächlich. In der Regel, habe ich es bisher wahrgenommen, sind es aber in der Tat die Gesellschaften, die da sanktioniert werden. Das ist so ein bisschen das Horrorszenario, wo auch die Mandanten, die mich darauf ansprechen, gerne mal die erste Frage stellen, was ihnen denn da eigentlich droht. Tatsächlich ist das so die letzte Stufe, wenn man so möchte. Unregelmäßigkeiten im Transparenzregister werden in der Regel eigentlich erst vorher in einer Vorstufe, wenn man so möchte, bekannt gegeben. Und zwar im Rahmen einer Unstimmigkeitsmeldung. Das ist eine Art Vorverfahren, wo dann der entsprechende Verpflichtete, also beispielsweise die Bank, feststellt, dass die Daten, die sie über den Kunden gespeichert hat, nicht aktuell übereinstimmen mit den Eintragungen im Transparenzregister.
Der Bindestrich zum Beispiel, der fehlt.
Genau, der fehlende Bindestrich, beispielsweise ein Wohnortwechsel, der nicht eingetragen wurde. Also wirklich auch Feinheiten, die dann relevant sein können. Die müssen dann tatsächlich das auch entsprechend weitergeben. Dann wird die Gesellschaft angeschrieben mit dem Hinweis, wir haben da festgestellt, da ist offenbar war es nicht in Ordnung. Und dann muss die Gesellschaft in der Tat auch wieder aktiv werden und mitteilen, warum das, was aktuell im Transparenzregister steht, wohl auch dann korrekt ist oder eben auch nicht. Und das ist so ein bisschen die Vorstufe zur Kontrolle. Daraus kann dann in der Regel auch ein Bußgeldverfahren resultieren. Nach meiner Erfahrung ist das aber bisher, wenn man sich kooperativ zeigt, eigentlich durchaus gut zu vermeiden.
Und diese Unstimmigkeitsmeldung, welche Rechtsnatur hat die? Ist das ein Verwaltungsakt?
Also rein juristisch kann man sich darüber streiten, was das ist tatsächlich. Es ist tatsächlich die Rückmeldung des Transparenzregisters an die Gesellschaft. Es gibt irgendjemanden, man bekommt also auch nicht mit, wer das ist. Es gibt da irgendjemanden, der meint, dass seine Informationen über die Gesellschaft nicht identisch sind mit dem, was im Transparenzregister steht. Mit anderen Worten, es könnte ein Fehler vorliegen. Das muss nicht zwingend am Ende der Prüfung ein Fehler sein. Es gibt auch Fälle, wo dann einfach diese Unstimmigkeitsmeldung ausgelöst wurde und am Ende stellt sich raus, es gab keinen Fehler in der Eintragung. Aber tatsächlich in der Regel ist es dann durchaus berechtigt, dass da eine Unstimmigkeitsmeldung abgegeben wurde. Und das ist eben dann so der Auftakt zu einem, ich sag mal, ja, Verwaltungsverfahren, wo man eben dann sich auch möglichst kooperativ zeigen sollte, nach meiner Erfahrung, um dann eben die Informationen und Daten offenzulegen. Und dann bekommt man in der Regel zum Abschluss vom Transparenzregister eine Rückmeldung. Wir haben nach diesen Unterlagen Folgendes festgestellt. Es gibt Fehler oder es gibt keine Fehler. Und dann wird entsprechend auch vorgegeben, tatsächlich, was einzutragen ist. Und das sollte man dann auch entsprechend natürlich dann korrigieren und eintragen.
Ich glaube, da bist du erst im VA-Kriterium. Davor ist es eher noch so Gewährung rechtlichen Gehörs, vermute ich mal.
Okay, also hinter meiner Frage war, wir haben eben gesagt, es gibt relativ wenig Rechtsprechung. Meine Frage war, wie komme ich überhaupt vor Gericht? Muss ich da erst den Bußgeldbescheid abwarten, gegen den ich einen Widerspruch einlegen und klagen kann? Oder ist es irgendwas Vorgelagertes schon, wo man dann sagen kann, hier gibt es unterschiedliche Meinungen? Lass mal das Gericht entscheiden, wer recht hat.
Ja, also man kann die einzelnen Handlungen des Transparenzregisters in diesem Fall dann durchaus angreifen. Also wenn die dann mitteilen, wir müssen die und die Person so und so eintragen, dann kann man natürlich entsprechend sagen, also das sehen wir anders aus den und den Gründen oder entsprechend gegen vorgehen. Das ist also insofern möglich, habe ich tatsächlich aber bisher erst einmal gesehen, auch gar nicht selber daran beteiligt gewesen. Also ich kenne tatsächlich nach aktuellem Stand nur ein erfolgreiches Verfahren, wo dann auch mal eine Änderung vorgenommen werden musste.
Du hast schon beschrieben, im schlimmsten Fall gibt es also ein Bußgeld, erstmal gegen die Gesellschaft, möglicherweise dann auch gegen den Geschäftsführer. Worüber reden wir da? Kannst du da aus deiner Erfahrung was berichten?
Also ich habe bisher das große Glück gehabt, wenn man so möchte, ich habe erst ein Bußgeldverfahren als Anwalt begleiten müssen und dürfen. Also bisher hat sich das alles so im Vorfeld klären können, weil da eben, wie gesagt, die Kooperation sich immer am ehesten anbietet. In dem Falle war es aufgrund der Größe des Unternehmens relativ gering. Wir lagen bei unter 200 Euro. Da das aber entsprechend, ja, wenn man so möchte, nach bestimmten Tabellen in Anführungsstrichen berechnet wird, also wir schauen dann nach Umsatzgrößen beispielsweise, dann gibt es Zu- und Abschläge für ja, besonders gutes kooperatives Verhalten, aber eben auch ausgebliebene Kooperation bis hin zu dem Thema Vorsatz, ja, nein. Also wusste ich es auch aktiv besser und habe es bewusst falsch gemacht. Das kann alles entsprechend Aufschläge mit sich bringen. Es ist rein wirtschaftlich tatsächlich wahrscheinlich für den meisten Betroffenen am Ende sogar verkraftbar, dieses Bußgeld. Das, was durchaus mehr, ja, wenn man so ein bisschen Sanktionen mit sich bringt, ist tatsächlich das Szenario, dass Bußgelder ab einer gewissen Höhe, nämlich über 200 Euro, veröffentlicht werden. Also es gibt eine Liste, die ist online abrufbar. Da werden dann die betroffenen Gesellschaften aufgelistet. Da wird dann zwar nicht angegeben, ganz konkret, warum und was da schiefgelaufen ist, aber es wird zumindest angegeben, die haben sich mit einer falschen Eintragung bei uns registriert. Bis hin zu dem Thema, die haben es sogar vorsätzlich nicht gemacht. Also das ist dann insofern nochmal eine Stufe härter, wenn dann der Vorsatz da ins Spiel kommt. Das macht natürlich dann so ein bisschen diesen Charakter aus, dass man eben dann so ein bisschen an den Pranger gestellt wird.
Das heißt, im schlimmsten Fall kann ich da gar nicht sehen, ob es der Bindestrich ist oder meine doppelstöckige Struktur auf den Cayman Islands. Ich sehe nur, er hat irgendwas nicht richtig gemacht in dem Bereich und ich stehe auf dieser Liste drauf.
Genau, also was konkret schiefgelaufen ist oder bewusst nicht richtig gemacht wurde, das wird sich daraus in der Regel nicht ergeben. Man kann natürlich so ein bisschen mit einer gewissen Erfahrung daraus ableiten, was da wohl vorgefallen ist. Aber tatsächlich, wenn man reinschaut, steht da eben letztlich nur drin, es gab ein Bußgeld. Den genauen Hintergrund, den genauen Sachverhalt, den wird man dann nicht kennen. Also insofern ist es anonym, aber eben diese Liste existiert trotzdem mit dem gewissen Pranger, der damit verbunden ist.
Ja, und unabhängig von der Höhe des Bußgeldes, allein das Bearbeiten der Unstimmigkeitsmeldung, die Bearbeiten das im Bußgeldverfahren, die Unterstützung kostet einfach unfassbar viel Ressourcen und Geld im Zweifelsfall. Ne?
Genau, das ist also insofern immer ärgerlich. Deshalb ist natürlich immer das Beste, wenn man sich von vornherein komplett an die Regeln hält und compliant verhält. Die Aufbereitung in der Unstimmigkeitsmeldung ist tatsächlich dann etwas aufwendiger, weil man eben dann auch die Strukturen tatsächlich nachvollziehen muss, darlegen muss, man muss Unterlagen einreichen. Das ist insofern tatsächlich relativ kompliziert, je nach Struktur. Und tatsächlich so ein bisschen das taktische Herangehen ist natürlich auch immer die Frage, wie verhält man sich da taktisch, um sich eben auch gut zu stellen mit der entsprechenden Behörde. Da ist es in der Tat so, dass nach meiner Erfahrung dann spätestens sich sehr häufig Gesellschaften melden und sagen, wir haben jetzt einen Versuch gestartet, haben Unterlagen eingereicht, wir verstehen aber nicht, was ist schiefgelaufen, helfen Sie uns bitte weiter. Also da empfiehlt sich tatsächlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn nicht sogar von vornherein, entsprechend einen Anwalt einzuschalten, der dann sagt, ich übernehme das Ganze.
Nett, dass du das so freundlich formulierst. Also nach meiner Wahrnehmung ist es auch hier besser, möglichst frühzeitig direkt die Kompetenz und denjenigen ins Boot zu holen, der das häufiger macht. Lieber Benno, wir sind, glaube ich, durch ein sehr komplexes Thema durch.
Absolut.
Was nimmst du mit vom heutigen Tag?
Ja, Andreas und Benedikt, ich fand das total spannend. Ich glaube, wir haben uns intensiv und durchaus lange mit dem Thema beschäftigt und trotzdem hat jeder von uns, glaube ich, noch 5 Fallkonstellationen im Kopf, die wir auch noch hätten besprechen können. Für mich zeigt das doch sehr eindrucksvoll, welche Dynamik auch so ein relativ junges Thema und vielleicht ursprünglich mal kleiner gedachtes Thema wie das Transparenzregister in wenigen Jahren nur nehmen kann. 2017 hatten wir eingangs gehört, ist es eingeführt worden. 2025 stellen sich alle die Rechtsfragen und noch viele mehr, die wir heute besprochen haben. Und ich komme nochmal zurück, Andreas, auf unser Lieblingsthema Bürokratieabbau und schöne Grüße an der Stelle an Hubertus Hille, unseren Experten zu dem Thema vor einigen Monaten. Ich glaube, das Thema bietet durchaus Potenzial, um nochmal über ein wenig Zurückfahren von Bürokratie nachzudenken. Und Benedikt hat es eben gesagt, 2022 ist das Thema nochmal deutlich breiter geworden, dadurch, dass bestimmte Fiktionen, Meldefiktionen weggefallen sind. Das heißt, auch die Fälle, nach meinem Verständnis, sind jetzt alle meldepflichtig, denen sich aus dem Transparenzregister eigentlich nichts anderes ergibt, als das, was man aus der Gesellschafterliste der GmbH oder dem Handelsregistereintrag bei der KG schon vermuten würde. Ich glaube, da kann man durchaus drüber nachdenken, ob sich das bewährt hat oder ob man nicht vielleicht zu solchen Fiktionen mal wieder zurückkehrt und sagt, wir wollen eigentlich nur die Fälle im Transparenzregister sehen, wo sich eben nicht schon aus anderen Unterlagen ergibt, wie die Beteiligungsverhältnisse und die wirtschaftlichen Berechtigungen aussehen. Wie sieht es bei dir aus, Andreas?
Ja, ganz ähnlich. Benedikt hat es vorhin gesagt, es ist ein Bürokratiemonster. Und ich glaube, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich so etwas auch verselbstständigt und weiterentwickelt. Und wenn der nächste Schritt ist, das auch europaweit zu vernetzen, glatt zu ziehen und weiter auszubauen, dann wird es immer schwieriger, das auch weiter zurück, wieder nochmal zurückzufahren. Also ich glaube, es hat sich in einem Ausmaß schon verselbstständigt, dass wir hier gar nicht darauf hoffen dürfen, dass sich hier auf europäischer Ebene irgendwas tut, was hier das wieder dereguliert. Du kennst meine Meinung zu dem Thema. Es ist einfach unfassbar viel Arbeit und für alle Unternehmen und Einrichtungen und Vereine, um hier compliant zu bleiben. Und ich wage die These, dass damit jedenfalls Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht wirksam bekämpft werden kann. Aber das ist meine sehr persönliche, nicht statistisch belegte Auffassung.
Ja, dann bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, haben wir auch diesmal wieder einen Tipp des Monats.
Der Praxistipp des Monats.
Unternehmen können auch über die Vorschriften zum Transparenzregister hinaus verpflichtet sein, ihre Beteiligungsstrukturen gegenüber öffentlichen Stellen offenzulegen. So kann ein Unternehmen verpflichtet sein, eine Beteiligung ausländischer Investoren bereits ab einem Umfang von nur 10% an weitere Stellen, zum Beispiel die Bundesbank, zu melden. Solche Meldungen müssen regelmäßig wiederholt werden. Geschieht dies nicht, kann es zu Sanktionen kommen. Unser Tipp: Vermeiden Sie Nachteile aufgrund nicht erfolgter Meldungen, indem Sie die Beteiligungsstrukturen Ihres Unternehmens stets aktuell dokumentieren und Vorkehrungen schaffen, um rechtzeitig notwendige Meldungen vorzunehmen und bei Bedarf zu wiederholen.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, lieber Benedikt, dann dürfen wir uns bei dir nochmal ganz herzlich bedanken, dass du heute unser Gast und Experte für das Thema warst. Hat Spaß gemacht, Dankeschön.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und ja, für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch der bekannte Hinweis. Sie finden weitere Informationen zum Thema der heutigen Folge in den Shownotes und können uns gerne Ihre Anregungen, Vorschläge zukommen lassen, am besten per Mail an die Adresse taxiert@dhpg.de. Und nächsten Monat, Andreas, machen wir wieder einen Podcast, oder?
Dann hast du wieder ein Heimspiel, wieder Steuern.
Endlich mal wieder Steuern und zwar...
Steuern,
genau. Sehr schönes Thema. Das Thema lautet Tax Compliance Management Systeme, TCMS abgekürzt. Und auch darauf freue ich mich schon sehr. Nicht wahr, Andreas?
Ich freue mich auch total.
Gut, dann entlassen wir mit der Vorfreude auch unsere Hörerinnen und Hörer für heute. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Bis dahin. Tschüss.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.